der Hörtest in Deutsch für die 12. Klasse. Du hörst insgesamt 3 Texte. Jeden Text hörst du 2-mal. Aufgabe 1. Lies zuerst die Aufgabe. Dafür hast du 1 Minute Zeit. Nach dem Signal hörst du den Text zum 1. Mal.
Mehr als 320 Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland. Dazu kommen rund 19.000 Studiengänge, nicht mitgezählt die dualen Studienangebote. Ja, da ist es schwierig, das Richtige zu finden. Wir haben in unserer Reihe Karrierestart mit Menschen gesprochen, die sich für einen Beruf entschieden haben und durchgestartet sind. Und wir wollten von ihnen ehrliche Antworten, wie denn die ersten Jahre so verlaufen sind. Zum Beispiel von Benjamin Bockmann.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job.
Mein Name ist Benjamin Borgmann. Ich bin 31 Jahre alt, bin Geschäftsführer, wo ich als Einzelunternehmer an Firmen und in Fitnessstudios mehrere gesundheitliche Aspekte behandle. Also alles, was gesundheitsrelevant ist, von dem klassischen Personal Training bis zur Ernährungsberatung. Was ich auch noch mache, sind Gesundheitstage bei verschiedenen Firmen organisieren, betriebliches Gesundheitsmanagement an Firmen durchführen und noch vieles, vieles mehr.
Was verdienen Sie?
Ja, also der Verdienst setzt sich bei mir zusammen aus meinem Angestelltengehalt und meiner Selbstständigkeit. Ich bin noch ein paar Stunden angestellt in einem normalen klassischen Fitnessstudio zwischen 1.200 und 1.400 Euro netto und alles, was ich meiner Selbstständigkeit mit meiner kleinen Firma erwirtschafte, ist sozusagen on top und da bewegt sich der Gehalt im Monat zwischen 0 und 10.000 Euro, sprich wie es in der Selbstständigkeit so ist, da muss man halt kalkulieren, große Aufträge bringen viel Geld, auch eine Zeit lang mal keine Aufträge bringen dann eben kein Geld.
Was war beim Berufseinstieg anders als erwartet?
Was ein bisschen anders war als erwartet, ist die intensive Zusammenarbeit mit dem Menschen, weil ich zwar schon wusste, dass ich mit dem Menschen sehr persönliche Dinge besprechen werde, aber inzwischen sind da so viele Freundschaften auch draus entstanden und so intensive Gespräche, die ich jeden Tag führen darf, dass ich das so in der Form nie erwartet hätte.
Was an Ihrem Job macht Spaß?
Ja, das ist eben die Zusammenarbeit mit den Menschen, die Tatsache, dass ich einfach durch einen Standortwechsel auch relativ flexibel in meinen Arbeitsplätzen unterwegs bin, jeden Tag neue Leute kennenlernen darf, die wirklich vom 10-jährigen Jungen oder vom 10-jährigen Mädchen bis zum 90-jährigen Rentner gehen und auch alle Geschäftsbereiche abgedeckt werden. Sprich, die größte Plattform, die ich jemals kennenlernen durfte, ist wirklich ein Fitnessstudio, weil da wirklich sprichwörtlich Hinz und Kunz reinlaufen und man echt super viele Kontakte knüpfen kann.
Was an Ihrem Job nervt manchmal?
Ja, nerven würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, es ist manchmal sehr schwierig, wenn man in Leuten Potenzial sieht und die nichts draus machen. Auf der anderen Seite dann Leute vielleicht mit einer Behinderung oder mit Handicaps begegnet, die wirklich was machen wollen, aber es nicht mehr können. Das ärgert mich dann schon ein bisschen. Und was natürlich immer für mich schwierig ist, wo mein Trainerherz immer blutet, sind Leute, die gar nichts machen, sich gehen lassen, obwohl sie offensichtlich schon ein riesengroßes Problem haben.
Wurden Sie für den Joballtag gut ausgebildet?
Ich habe also in allen meinen Fortbildungen und allen Seminaren, die ich besucht habe, alles Notwendige gelernt, um das, was ich heute mache, ausüben zu können. Wichtig für mich war aber immer und ist es noch, dass man immer up-to-date bleibt und da auch weiterhin auf Seminare geht, weil sich im Bereich Gesundheit einfach tagtäglich ganz viel ändert.
Jetzt hast du 1 Minute Zeit für die Aufgabe. Nach dem Signal hörst du den Text zum zweiten Mal.
Mehr als 320 Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland. Dazu kommen rund 19.000 Studiengänge, nicht mitgezählt die dualen Studienangebote. Ja, da ist es schwierig, das Richtige zu finden. Wir haben in unserer Reihe Karrierestart mit Menschen gesprochen, die sich für einen Beruf entschieden haben und durchgestartet sind. Und wir wollten von ihnen ehrliche Antworten, wie denn die ersten Jahre so verlaufen sind. Zum Beispiel von Benjamin Bockmann.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job.
Mein Name ist Benjamin Borgmann. Ich bin 31 Jahre alt, bin Geschäftsführer, wo ich als Einzelunternehmer an Firmen und in Fitnessstudios mehrere gesundheitliche Aspekte behandle. Also alles, was gesundheitsrelevant ist, von dem klassischen Personal Training bis zur Ernährungsberatung. Was ich auch noch mache, sind Gesundheitstage bei verschiedenen Firmen organisieren, betriebliches Gesundheitsmanagement an Firmen durchführen und noch vieles, vieles mehr.
Was verdienen Sie?
Ja, also der Verdienst setzt sich bei mir zusammen aus meinem Angestelltengehalt und meiner Selbstständigkeit. Ich bin noch ein paar Stunden angestellt in einem normalen klassischen Fitnessstudio, zwischen 1.200 und 1.400 Euro netto, und alles, was ich meiner Selbstständigkeit mit meiner kleinen Firma erwirtschafte, ist sozusagen on top, und da bewegt sich der Gehalt im Monat zwischen 0 und 10.000 Euro, sprich, wie es in der Selbstständigkeit so ist, da muss man halt kalkulieren, große Aufträge bringen viel Geld, auch eine Zeit lang mal keine Aufträge bringen dann eben kein Geld.
Was war beim Berufseinstieg anders als erwartet?
Was ein bisschen anders war als erwartet, ist die intensive Zusammenarbeit mit dem Menschen, weil ich zwar schon wusste, dass ich mit dem Menschen sehr persönliche Dinge besprechen werde, aber inzwischen sind da so viele Freundschaften auch draus entstanden und so intensive Gespräche, die ich jeden Tag führen darf, dass ich das so in der Form nie erwartet hätte.
Was an Ihrem Job macht Spaß?
Ja, das ist eben die Zusammenarbeit mit den Menschen, die Tatsache, dass ich einfach durch einen Standortwechsel auch relativ flexibel in meinen Arbeitsplätzen unterwegs bin, jeden Tag neue Leute kennenlernen darf, die wirklich vom 10-jährigen Jungen oder vom 10-jährigen Mädchen bis zum 90-jährigen Rentner gehen und auch alle Geschäftsbereiche abgedeckt werden. Sprich, die größte Plattform, die ich jemals kennenlernen durfte, ist wirklich ein Fitnessstudio, weil da wirklich sprichwörtlich Hinz und Kunz reinlaufen und man echt super viele Kontakte knüpfen kann.
Was an Ihrem Job nervt manchmal?
Ja, nerven würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, es ist manchmal sehr schwierig, wenn man den Leuten Potenzial sieht und die nichts draus machen. Auf der anderen Seite dann Leute vielleicht mit einer Behinderung oder mit Handicaps begegnet, die wirklich was machen wollen, aber es nicht mehr können. Das ärgert mich dann schon ein bisschen. Und was natürlich immer für mich schwierig ist, wo mein Trainerherz immer blutet, sind Leute, die gar nichts machen, sich gehen lassen, obwohl sie offensichtlich schon ein riesengroßes Problem haben.
Wurden Sie für den Joballtag gut ausgebildet?
Ich habe also in allen meinen Fortbildungen und allen Seminaren, die ich besucht habe, alles Notwendige gelernt, um das, was ich heute mache, ausüben zu können. Wichtig für mich war aber immer und ist es noch, dass man immer up-to-date bleibt und da auch weiterhin auf Seminare geht, weil sich im Bereich Gesundheit einfach tagtäglich ganz viel ändert.
Jetzt hast du eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Nach dem Signal hörst du die zweite Aufgabe. Aufgabe 2. Lies zuerst die Aufgabe. Dafür hast du eine Minute Zeit.
Das Problem mit der schnellen Mode. Billigmode ist im Trend, doch die Massenproduktion von Kleidung schadet der Umwelt. Klimaaktivisten kämpfen gegen die Wegwerftextilien der Fast-Fashion-Industrie und fordern mehr Nachhaltigkeit. Kleidung der großen Modeketten trägt inzwischen fast jeder. Fast-Fashion-Firmen wie Zara und H&M verkaufen ihre Mode auf der ganzen Welt. Bei der Massenproduktion von Wegwerftextilien verbrauchen die Hersteller aber viel Wasser und Energie und es entstehen große Mengen Abfall. Das kritisieren Klimaaktivisten. Der Druck der umweltbewussten Konsumenten wird wachsen, sagt die Modeexpertin Carmen Valor. Es ist also gut für die Verkaufszahlen, wenn man sich für Nachhaltigkeit einsetzt. Das wissen die Firmen. Allerdings ist die Konkurrenz unter den Modeketten groß und so ist es nicht leicht für sie, wirtschaftliche Interessen und ökologische Ziele zu verbinden. Trotzdem ist sich Valor sicher, dass sich das Recycling von Textilien in naher Zukunft durchsetzen wird. Dafür muss aber die Qualität der Stoffe gut sein und das ist bei Fast Fashion meist nicht der Fall. Einige kleine Modehäuser, wie zum Beispiel die spanische Marke Ecoalf, verkaufen allerdings schon seit Jahren Recycling-Mode und machen Werbung mit dem Satz »Es gibt keinen Planeten B«. Eine andere Form der Nachhaltigkeit ist das Mieten von Kleidung. Der Trend kommt aus den USA, aber auch in Europa bieten Firmen das schon an. Doch nicht nur die Textilfirmen müssen neue Wege gehen, auch die Konsumenten müssen ihr Verhalten ändern. Allein in den USA wurden 2019 15 Millionen Tonnen Kleidung entsorgt, doppelt so viel wie vor 20 Jahren. Dagegen kann jeder etwas tun, zum Beispiel weniger Kleidung kaufen oder gleich zu Secondhand-Mode greifen.
Jetzt hast du eine Minute Zeit für die Aufgabe. Nach dem Signal hörst du den Text zum zweiten Mal.
Das Problem mit der schnellen Mode. Billigmode ist im Trend, doch die Massenproduktion von Kleidung schadet der Umwelt. Klimaaktivisten kämpfen gegen die Wegwerftextilien der Fast-Fashion-Industrie und fordern mehr Nachhaltigkeit. Kleidung der großen Modeketten trägt inzwischen fast jeder. Fast-Fashion-Firmen wie Zara und H&M verkaufen ihre Mode auf der ganzen Welt. Bei der Massenproduktion von Wegwerftextilien verbrauchen die Hersteller aber viel Wasser und Energie und es entstehen große Mengen Abfall. Das kritisieren Klimaaktivisten. Der Druck der umweltbewussten Konsumenten wird wachsen, sagt die Modeexpertin Carmen Valor. Es ist also gut für die Verkaufszahlen, wenn man sich für Nachhaltigkeit einsetzt. Das wissen die Firmen. Allerdings ist die Konkurrenz unter den Modeketten groß und so ist es nicht leicht für sie, wirtschaftliche Interessen und ökologische Ziele zu verbinden. Trotzdem ist sich Valor sicher, dass sich das Recycling von Textilien in naher Zukunft durchsetzen wird. Dafür muss aber die Qualität der Stoffe gut sein und das ist bei Fast Fashion meist nicht der Fall. Einige kleine Modehäuser, wie zum Beispiel die spanische Marke Ecoalf, verkaufen allerdings schon seit Jahren Recycling-Mode und machen Werbung mit dem Satz »Es gibt keinen Planeten B«. Eine andere Form der Nachhaltigkeit ist das Mieten von Kleidung. Der Trend kommt aus den USA, aber auch in Europa bieten Firmen das schon an. Doch nicht nur die Textilfirmen müssen neue Wege gehen, auch die Konsumenten müssen ihr Verhalten ändern. Allein in den USA wurden 2019 15 Millionen Tonnen Kleidung entsorgt, doppelt so viel wie vor 20 Jahren. Dagegen kann jeder etwas tun, zum Beispiel weniger Kleidung kaufen oder gleich zu Second-Hand-Mode greifen.
Jetzt hast du eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Nach dem Signal hörst du die dritte Aufgabe. Aufgabe 3. Lies zuerst die Aufgabe. Dafür hast du eine Minute Zeit.
Wir bleiben beim Thema Medienkompetenz und kommen zu weiteren ganz frischen Erkenntnissen aus einer Studie, die sich alle Altersgruppen angeschaut hat, auch die der Jüngeren, mit der Frage, wie gut kennen Sie sich eigentlich aus mit digitalen Medien? Untersucht hat das die Stiftung Neue Verantwortung, eine Berliner NGO, die sich um Technologie- und Gesellschaftsthemen kümmert. Und vor der Sendung habe ich Anna-Katharina Messmer von der Stiftung Neue Verantwortung gefragt, was ältere und jüngere Menschen bei dem Thema besonders unterscheidet.
Was wir in unseren Ergebnissen sehen, ist, je älter, desto niedriger die digitale Nachrichtenkompetenz, wie wir das nennen. Und im Umkehrschluss heißt das, je jünger, desto kompetenter. Aber man muss da auch immer ein bisschen genauer hinschauen, weil wir in unseren Daten auch sehen, gerade in der jüngeren Generation gibt es einen sehr großen Kompetenzgap, der abhängig vom Bildungsgrad ist. Also Menschen, die beispielsweise aufs Gymnasium gegangen sind, haben deutlich höhere Kompetenzwerte als Menschen, die beispielsweise einen Hauptschulabschluss gemacht haben. Und ich glaube, da sehen wir ein deutliches Problem im Schul- und Bildungssystem in Deutschland. Und das Zweite, was eine Vermutung ist, die ich aus unseren Daten heraus habe, dass wir sehen auch, dass bei den unter 40-jährigen Menschen mit eher niedriger Bildung auch ein sehr geringes Vertrauen in journalistische Medien und auch in die Politik haben. Das heißt, ich denke, dass hier nicht nur das Können eine Rolle spielt, sondern auch mangelndes Vertrauen.
Mangelndes Vertrauen auf der einen Seite, auf der anderen Seite fällt es Jüngeren und Älteren gleichermaßen leicht, vertrauenswürdige Quellen zu identifizieren. Das ist ein Ergebnis Ihrer Studie. Wie haben Sie das genau untersucht?
Wir haben ganz viel mit Screenshots gearbeitet. Also wir haben den Befragten Screenshots aus digitalen Medienumgebungen vorgelegt, von Nachrichtenseiten, von Social-Media-Plattformen, aber auch von Messengern und haben sie dann beispielsweise bei dieser Frage einordnen lassen. Sie sehen hier folgende Nachricht. Ist diese Nachricht für Sie eher vertrauenswürdig oder eher nicht vertrauenswürdig oder brauchen Sie vielleicht noch weitere Informationen dazu? Und da haben aber sehr, sehr viele Befragte tatsächlich sehr gut abgeschnitten. Sehr ähnlich war das, dass wir einordnen haben lassen, ob eine Quelle neutral ist in einem bestimmten Thema. Und auch da haben über 60% konnten zum Beispiel erkennen, dass der Geschäftsführer eines Flugreisenportals möglicherweise keine neutrale Quelle ist, wenn es um das Thema Flugreisen und Klimaschutz geht.
Aber journalistische Angebote könnten mehr tun, um mehr Vertrauen noch zu fördern, oder?
Das ist ein ganz interessantes Ergebnis tatsächlich bei uns. Wir haben einerseits recht hohe Vertrauenswerte, wenn es um konkrete journalistische Angebote geht, wie beispielsweise den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und parallel dazu haben wir aber so ein grundsätzliches Misstrauen den Medien und auch der Politik gegenüber. Also wir haben zwei sogenannte Lügenpresse-Statements abgefragt, also ob die Menschen denken, dass die Bevölkerung systematisch belogen wird. Und die zweite Frage war, ob die Menschen denken, dass Medien und Politik Hand in Hand arbeiten, um die Bevölkerung oder die Meinung zu manipulieren. Und beide Statements haben Zustimmungswerte von ungefähr 25%. Und dann gibt es nochmal grob 30%, die bei beiden Fragen sagen, da bin ich mir nicht so sicher, vielleicht so zum Teil. Das ist schon ein Aspekt, über den ich nochmal, also von dem ich denke, dass wir darüber nachdenken müssen, woher dieses Misstrauen oder so ein grundsätzliches Misstrauen Medien und Politik gegenüber gibt.
Das ist ja ein entscheidendes Misstrauen, bei dem es am Ende wirklich darum geht, wie funktioniert das Ganze? Wie funktioniert das Informieren? Sie fordern da auch mehr Bildung, mehr Medienbildung. Da gibt es ja auch schon viele Ansätze, die praktiziert werden. Was wäre denn Ihrer?
Bei der Bildung sehe ich das Problem vor allem darin, dass wir digitale Bildung sehr lange nur aus der Sicht von Bedienkompetenzen betrachtet haben. Also sind die Menschen dazu in der Lage, ein Tablet zu bedienen? Können die eine App herunterladen? Aber die Leute, die wir befragt haben, die haben das alles ja schon geschafft. Das heißt, wenn wir über digitale Bildung sprechen, und das gilt sowohl für Schulbildung als auch für Erwachsenenbildung, dann müssen wir uns eher angucken, wie können wir Menschen eben dezidiert Nachrichtenkompetenz beibringen? Wie können wir ihnen helfen, Nachrichten und Informationen auch richtig zu erkennen und richtig einzuordnen. Das ist für mich aber immer nur ein Aspekt, weil der zweite Aspekt ist auf jeden Fall, dass bei dieser Einordnungsleistung, die ja wirklich sehr, sehr komplex und gar nicht trivial ist, JournalistInnen unterstützen könnten, zum Beispiel indem verschiedene Textgattungen besser kenntlich gemacht werden oder Werbung deutlicher und nachvollziehbarer kenntlich gemacht wird. Und das dritte ist, dass wir natürlich auch ernsthaft über digitale Plattformen, Social-Media-Plattformen beispielsweise sprechen müssen, denn diese Informationsumgebungen sind sehr, sehr komplex und da müssen wir NutzerInnen einfach helfen, sich besser zurechtzufinden.
Jetzt hast du eine Minute Zeit für die Aufgabe. Nach dem Signal hörst du den Text zum zweiten Mal.
Wir bleiben beim Thema Medienkompetenz und kommen zu weiteren ganz frischen Erkenntnissen aus einer Studie, die sich alle Altersgruppen angeschaut hat, auch die der Jüngeren, mit der Frage: Wie gut kennen Sie sich eigentlich aus mit digitalen Medien? Untersucht hat das die Stiftung Neue Verantwortung, eine Berliner NGO, die sich um Technologie- und Gesellschaftsthemen kümmert. Und vor der Sendung habe ich Anna-Katharina Messmer von der Stiftung Neue Verantwortung gefragt, was ältere und jüngere Menschen bei dem Thema besonders unterscheidet.
Was wir in unseren Ergebnissen sehen, ist, je älter, desto niedriger die digitale Nachrichtenkompetenz, wie wir das nennen. Und im Umkehrschluss heißt das, je jünger, desto kompetenter. Aber man muss da auch immer ein bisschen genauer hinschauen, weil wir in unseren Daten auch sehen, gerade in der jüngeren Generation gibt es einen sehr großen Kompetenzgap, der abhängig vom Bildungsgrad ist. Also Menschen, die beispielsweise aufs Gymnasium gegangen sind, haben deutlich höhere Kompetenzwerte als Menschen, die beispielsweise einen Hauptschulabschluss gemacht haben. Und ich glaube, da sehen wir ein deutliches Problem im Schul- und Bildungssystem in Deutschland. Und das Zweite, was eine Vermutung ist, die ich aus unseren Daten heraus habe, dass wir sehen auch, dass bei den unter 40-jährigen Menschen mit eher niedriger Bildung auch ein sehr geringes Vertrauen in journalistische Medien und auch in die Politik haben. Das heißt, ich denke, dass hier nicht nur das Können eine Rolle spielt, sondern auch mangelndes Vertrauen.
Mangelndes Vertrauen auf der einen Seite, auf der anderen Seite fällt es Jüngeren und Älteren gleichermaßen leicht, vertrauenswürdige Quellen zu identifizieren. Das ist ein Ergebnis Ihrer Studie. Wie haben Sie das genau untersucht?
Wir haben ganz viel mit Screenshots gearbeitet. Also wir haben den Befragten Screenshots aus digitalen Medienumgebungen vorgelegt, von Nachrichtenseiten, von Social-Media-Plattformen, aber auch von Messengern, und haben sie dann beispielsweise bei dieser Frage einordnen lassen. Sie sehen hier folgende Nachricht. Ist diese Nachricht für Sie eher vertrauenswürdig oder eher nicht vertrauenswürdig, oder brauchen Sie vielleicht noch weitere Informationen dazu? Und da haben aber sehr, sehr viele Befragte tatsächlich sehr gut abgeschnitten. Sehr ähnlich war das, dass wir einordnen haben lassen, ob eine Quelle neutral ist in einem bestimmten Thema. Und auch da haben über 60% konnten zum Beispiel erkennen, dass der Geschäftsführer eines Flugreisenportals möglicherweise keine neutrale Quelle ist, wenn es um das Thema Flugreisen und Klimaschutz geht.
Aber journalistische Angebote könnten mehr tun, um mehr Vertrauen noch zu fördern, oder?
Das ist ein ganz interessantes Ergebnis tatsächlich bei uns. Wir haben einerseits recht hohe Vertrauenswerte, wenn es um konkrete journalistische Angebote geht, wie beispielsweise den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und parallel dazu haben wir aber so ein grundsätzliches Misstrauen den Medien und auch der Politik gegenüber. Also wir haben zwei sogenannte Lügenpresse-Statements abgefragt, also ob die Menschen denken, dass die Bevölkerung systematisch belogen wird. Und die zweite Frage war, ob die Menschen denken, dass Medien und Politik Hand in Hand arbeiten, um die Bevölkerung oder die Meinung zu manipulieren. Und beide Statements haben Zustimmungswerte von ungefähr 25%. Und dann gibt es noch mal grob 30%, die bei beiden Fragen sagen, da bin ich mir nicht so sicher, vielleicht so zum Teil. Das ist schon ein Aspekt, über den ich noch mal, also von dem ich denke, dass wir darüber nachdenken müssen, woher dieses Misstrauen oder so ein grundsätzliches Misstrauen Medien und Politik gegenüber gibt.
Das ist ja ein entscheidendes Misstrauen, bei dem es am Ende wirklich darum geht, wie funktioniert das Ganze? Wie funktioniert das Informieren? Sie fordern da auch mehr Bildung, mehr Medienbildung. Da gibt es ja auch schon viele Ansätze, die praktiziert werden. Was wäre denn Ihrer?
Bei der Bildung sehe ich das Problem vor allem darin, dass wir digitale Bildung sehr lange nur aus der Sicht von Bedienkompetenzen betrachtet haben. Also sind die Menschen dazu in der Lage, ein Tablet zu bedienen? Können die eine App herunterladen? Aber die Leute, die wir befragt haben, die haben das alles ja schon geschafft. Das heißt, wenn wir über digitale Bildung sprechen, und das gilt sowohl für Schulbildung als auch für Erwachsenenbildung, dann müssen wir uns eher angucken, wie können wir Menschen eben dezidiert Nachrichtenkompetenz beibringen? Wie können wir ihnen helfen, Nachrichten und Informationen auch richtig zu erkennen und richtig einzuordnen? Das ist für mich aber immer nur ein Aspekt, weil der zweite Aspekt ist auf jeden Fall, dass bei dieser Einordnungsleistung, die ja wirklich sehr, sehr komplex und gar nicht trivial ist, JournalistInnen unterstützen könnten, zum Beispiel indem verschiedene Textgattungen besser kenntlich gemacht werden oder Werbung deutlicher und nachvollziehbarer kenntlich gemacht wird. Und das dritte ist, dass wir natürlich auch ernsthaft über digitale Plattformen, Social-Media-Plattformen beispielsweise sprechen müssen. Denn diese Informationsumgebungen sind sehr, sehr komplex, und da müssen wir NutzerInnen einfach helfen, sich besser zurechtzufinden.
Jetzt hast du eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Somit ist dein gesamter Hörtest zu Ende.